Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um Raketentreibstoffe. Viel Spaß! Ich glaube, in so gut wie jeder Folge von Senkrechtstarter habe ich das Wort Treibstoff verwendet. Nach einer Serie von allgemeineren Videos werden wir wieder etwas technischer. Ich habe euch schon länger eine Folge über Raketentreibstoffe versprochen. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir werden explosiv. Genauer geht es in den nächsten 10 bis 12 Minuten darüber, was wir von Raketentreibstoffen eigentlich wollen. Was für Arten von Raketentreibstoffe wir kennen und welche Unterschiede sie aufweisen und wofür sie in der Praxis verwendet werden. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du die neuesten Senkrechtstarter-Folgen nicht verpassen magst, abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Eigentlich wollte ich heute eine Folge zum Start von Raketentriebwerken machen. Beim Skripten ist mir dann aber aufgefallen, dass ich vielleicht zuerst etwas über Treibstoffe und ihre Besonderheiten erzählen sollte, damit du das Starten von Raketentriebwerken leichter verstehen kannst. Aber zu den Treibstoffen. Wir wollen ganz nach dem Motto des Channels senkrecht starten. Zumindest in den meisten Fällen. Um unsere Rakete anzutreiben, brauchen wir einen Treibstoff. Wenn du das grundsätzliche Prinzip von Raketenantrieben genauer verstehen möchtest, empfehle ich dir mein Video zum Thema Rückstoß. Wenn das Thema Impuls nichts Neues für dich ist, weißt du, dass alle Raketenantriebe Masse mit einer hohen Geschwindigkeit ausstoßen, um aus dem daraus resultierenden Impuls eine Beschleunigung für unsere Rakete zu generieren. Das muss jetzt nicht unbedingt etwas sein, das brennt, sondern kann einfach ein unter Druck stehendes Gas sein. Hier sprechen wir dann von einem Kaltgasantrieb. Kaltgasdüsen verwendet zum Beispiel SpaceX an der Falcon 9, um die Booster im Weltraum zu drehen. Letzte Woche hat SpaceX dazu ein super Video veröffentlicht, das sehr eindrücklich zeigt, zum Beispiel wie die Kaltgasdüsen arbeiten müssen, um die Rakete richtig auszurichten. Hier haben wir auch den Spezialfall, dass der Booster zurück zum Cape fliegt, von dem er gestartet ist, anstatt auf einem Droneship im offenen Meer zu landen. Ganz ähnlich zu den Kaltgastriebwerken funktioniert das bei einer Wasserrakete, die komprimierte Luft nutzt, um Wasser auszustoßen, was dann die Spielzeugrakete nach oben beschleunigt. Aber ich wette, wegen dieser Art von Treibstoffen hast du die Folge nicht angemacht. Du hast bestimmt etwas Feuriges im Sinn, wenn du an Raketentreibstoffe denkst. Alright, dann kommen wir zu den chemischen Raketenantrieben und ihren feurigen Treibstoffen. Ich weiß, ich bin in meinen Videos nicht immer konsistent, aber theoretisch ist alles, was aus der Düse kommt, der Raketentreibstoff. Logisch, alle Masse, die schnell hinten rausgeworfen wird, treibt ja die Rakete an. Wobei dann eigentlich in Brennstoff, zum Beispiel Kerosin oder RP1, und den Oxidator, zum Beispiel flüssigen Sauerstoff, unterschieden wird. Und schon haben wir eine Ausnahme. Es gibt auch monergole Treibstoffe. Ein Fachwort. Laut Wikipedia steht das Wort für Mono einfach und Ergol, das ist ein Kunstwort, das deutsche Raketenwissenschaftler im Zweiten Weltkrieg benutzt haben, um Raketentreibstoffe zu klassifizieren. Ergon ist das griechische Wort für Arbeit und Oleum das lateinische Wort für Öl. Ein monergoler Treibstoff ist also ein Treibstoff, der keinen weiteren Stoff braucht, um zu verbrennen. Das heißt, ich habe einen Tank von hochreaktivem Zeug und das lasse ich dann in die Brennkammer laufen und fängt dann sofort an zu brennen. Klingt ziemlich gefährlich. Ja, tatsächlich gibt es wegen seiner Einfachheit mehrere Verwendungszwecke, zum Beispiel in den Steuerdüsen von Raumschiffen. Hier wird zum Beispiel Hydrazin, das ist ein ziemlich giftiges Teufelszeug, auf einen metallischen Katalysator gegeben, worauf es sich sehr schnell zersetzt und das expandierende Abgas liefert dann den Impuls. Wenn du die letzte Folge über die russische Sojus gesehen hast, kommt dir das Prinzip bekannt vor. In der Sojus-Rakete wird Wasserstoffperoxid auf die gleiche Weise genutzt, um Treibgas für die Turbopumpen der Triebwerke zu generieren. Gibt es noch andere Ergole? Naja, aus meinem Video über Merlin, Raptor, F1 und RD-107 Triebwerk weißt du, dass alle diese Triebwerke mit zwei Stoffen arbeiten. Als Brennstoff verfeinertes Kerosin und flüssiger Sauerstoff dann als Oxidator. Eine Kombination aus zwei Treibstoffen nennen wir dann Diagol. Aus drei Stoffen entsprechend Triagol, wobei triagole Treibstoffe, obwohl ganz gut erforscht, aufgrund ihrer Komplexität, immerhin brauchst du ja alle Tanks und Leitungen noch ein drittes Mal, keine technische Relevanz in der Raumfahrt haben. Bleiben wir bei den diagolen Treibstoffen. Eine Sonderform von diagolen Treibstoffen stellen die hypergolen Treibstoffe dar. Das sind zwei Komponenten, die bei Kontakt spontan zünden. Das hat eine Menge an Vorteilen. Entgegen der monergolen Treibstoffe, die eventuell so instabil sind, dass sie sich von selbst zersetzen, können zwei Komponenten getrennt voneinander sicher gelagert werden, bis sie verbrannt werden sollen. Wenn man sie jetzt noch über eine lange Zeit sicher lagern kann, sind sie prädestiniert für lange Missionen. Die Landetriebwerke der NASA Mars Rover arbeiten zum Beispiel mit dieser Art von Treibstoffen. Oder die Super Draco Triebwerke an der Crew Dragon von SpaceX. Auch das Orbital Maneuvering System, das Space Shuttle, verwendet hypergole Treibstoffe. Es gibt sogar ganze Raketen, die mit diesen Treibstoffen arbeiten. Zum Beispiel die russische Proton oder einige Versionen der chinesischen Langer Marsch. Die gängigsten Brennstoffe sind UDMH und MMH und Aerosin, wobei Aerosin eine 50-50-Mische aus UDMH und MMH ist. Als Oxidator für diese Treibstoffe verwendet man dann meistens Stickstofftetroxid. Da fällt mir noch ein Vorteil von hypergolen Treibstoffen ein. Wenn du schon von Anfang an dabei bist, kannst du dich bestimmt an meine Folgen über die Mondlandung erinnern. Ich weiß, ich fand es als Kind total aufregend, dass die Mondlandefähre nur ein einziges Triebwerk hat. Was, wenn das nicht funktioniert hätte? Dann wären die Astronauten auf dem Mond gestrandet. Hypergole Triebwerke arbeiten sehr, sehr zuverlässig. Man braucht auch keine komplizierten Zündmechanismen und kann so ein Triebwerk immer wieder starten. Das ist bei Steuerdüsen auch sehr wichtig, da ja im Laufe einer Mission immer wieder gezündet werden muss, ohne dass man vorher genau weiß, wie oft man die Steuerdüsen dann braucht. Um kurz noch bei der Mondlandefähre zu bleiben, hier wurden die beiden Treibstoffe Aerosin und Stickstofftetroxid mit Helium als Treibgas in das Triebwerk gedrückt. Druckgetriebene Raketentriebwerke, im Englischen Pressure Fed Engines, sind technisch die einfachsten, da man keine Pumpen braucht. Ihre Leistungen haben aber Grenzen. Entwickelt wurden die hypergolen Treibstoffe fürs Militär. Hier spielten vor allem die gute Lagerfähigkeit eine Rolle. Das heißt, man konnte die Interkontinentalrakete voll betankt und jederzeit einsatzbereit eine lange Zeit im Silo stehen lassen. Das geht mit Tiefkühlkost bzw. mit kryogenen Treibstoffen wie flüssigem Sauerstoff und Wasserstoff nicht so wirklich, weil keine Isolierung hundertprozentig ist und man permanent Gas abdampfen muss. Okay, das klingt doch jetzt insgesamt nach einem Wundertreibstoff. Und jetzt kommt die Downside. Das Zeug ist super giftig und krebserregend. Das heißt, das Handling ist sehr aufwendig und die Betankungscrew muss eine aufwendige Schutzausrüstung tragen, da sowohl das Einatmen als auch das Brühen tödlich enden können. Auch stellen vermeintlich leergebrannte Raketenstufen ein erhebliches Umweltrisiko dar, wenn da noch was von dem Teufelzeug in den Tanks sein sollte. Die Raketengeschichte ist auch voll von gravierenden Unfällen mit hypergolen Treibstoffen. Ob ein Antrieb mit hypergolen Treibstoffen betrieben wird, kann man ganz gut an der orangenen Farbe des Abgases erkennen. Kommen wir zu den Festtreibstoffen. Die einfachste Form ist vermutlich die Schwarzpulver-Variante, die du aus den Treibsätzen aus Silvesterraketen kennst. In der Raumfahrt kennen wir ja die Feststoffbooster am Space Shuttle, der SLS oder sogar ganze Raketen aus Festtreibstoffen. Als Brennstoff dient meist Aluminiumpulver und Ammoniumperchlorat oder kurz APCP. Das Ganze wird dann mit einem Kunstharz gemischt und dann in ein Segment vergossen. Einen Spezialtyp stellen die Hybridtreibstoffe dar. Das ist eine Mischform aus Festtreibstoff mit einem flüssigen Oxidator, meistens Sauerstoff. Das Spaceship One setzt zum Beispiel auf diesen exotischen Antrieb. Vorteil ist, dass man die Verbrennung kontrollieren kann. Wenn man die Sauerstoffzufuhr regelt, regelt man im gleichen Maße auch die Verbrennung des Festtreibstoffs. Solange kein Sauerstoff in der Umgebung vorhanden ist, was ja auf dem Weg in den Weltraum recht schnell der Fall ist. Die Booster des SLS und des Space Shuttles hingegen kann man nicht abstellen. Einmal gezündet, setzen ihre gesamte chemische Energie frei. Das ist auch der Grund, warum beim Space Shuttle erst, wenn die Haupttriebwerke normal laufen, die Feststoffbooster gezündet wurden. Waren die Booster erstmal on fire, hätte man den Start nicht mehr abbrechen können. Gleiches gilt natürlich auch für das SLS. Um die Liste der exotischen Treibstoffe noch etwas länger zu machen, gibt es ja auch die elektrischen Antriebe. Zu dem Thema kannst du dir gerne mein Video über Ionenantriebe anschauen, das verlinke ich dir hier. Das ist eines meiner beliebtesten Videos hier auf dem Channel. Theoretisch gäbe es dann noch Konzepte für nukleare Antriebe, die bisher aber keine Praxisrelevanz haben. Aber wer weiß, vielleicht baut die Menschheit ja irgendwann mal ein Weltenschiff, um andere Sonnensysteme zu besiedeln und holt dann dieses Konzept aus der Schublade. Würde dich interessieren, wie so ein Antrieb funktioniert? Schreib mir gerne unter dem Video. Das waren jetzt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Treibstoffen. Aber können wir die Treibstoffe einfach miteinander vergleichen? Du wirst jetzt vielleicht sagen, ist die Leistung nicht vom Triebwerk abhängig? Und da hast du völlig recht. Raketentriebwerke werden nicht nur nach ihrem maximalen Schub bewertet, also ihrer maximalen Antriebskraft, sondern eigentlich viel sinnvoller nach ihrem Vermögen, aus einer eingesetzten Treibstoffmenge Schub zu generieren. Diese Kenngröße heißt spezifischer Impuls. Warum ist das so sinnvoll? Naja, wir müssen den Treibstoff ja mitführen. Das heißt, er muss ja mit in der Rakete beschleunigt werden. Nur um ihn dann später auch rauszuwerfen. Wenn du schon länger dabei bist, weißt du ja, dass ich immer wieder ins Staunen komme, wie viel Treibstoff und wie wenig Rakete an so einer Rakete dran ist. Wenn wir jetzt besonders viel Schub aus einer gegebenen Menge Treibstoff holen können, bedeutet das, dass ich entweder mehr Nutzlast mitnehmen kann oder mehr Treibstoff und so im Endeffekt schneller werden kann. Was dann letztendlich bedeutet, ich komme mit meiner Rakete weiter. Das sind beides Dinge, für die Raketenentwickler vermutlich ihre Oma verkaufen würden. Wir halten fest, ein besonders effizientes Triebwerk macht aus wenig Treibstoff viel Schub, ähnlich wie ein effizientes Auto wenig Sprit auf 100 Kilometer braucht. Bei Raketen brauchen wir das Triebwerk, um die chemische Energie des Treibstoffs in kinetische Energie umzuwandeln. Ein Fuchs würde jetzt vermutlich sagen, ja, nehme ich halt für die Rakete den Treibstoff mit der höchsten Energiedichte. Macht Sinn, wenn die Energiedichte sehr hoch ist, kann ich meine Verbrennungstemperatur sehr hoch treiben und aus dieser thermischen Energie dann viel kinetische Energie rausholen. Wie mache ich das? Ich nehme das expandierende Abgas und schicke das durch eine Düse und beschleunige es so weiter und erzeugt mir so Schub. Neben der Energiedichte spielt die Masse der Abgasmoleküle aber eine mindestens genauso große Rolle. Dazu mal ein Gedankenexperiment. Wenn ich mit der gleichen Kraft zwei Bälle werfe, wird der leichtere Ball weiter fliegen als der schwerere Ball. Die Endgeschwindigkeit des leichteren Balls wird also höher sein als die des schweren Balls. So weit, so gut. Wenn wir das auf unsere Brennkammer übertragen, können wir uns vielleicht vorstellen, dass je nachdem, aus was für Teilchen unser Abgas besteht, die Teilchen schwerer oder leichter sein können. Je nachdem, welchen Treibstoff wir einsetzen und zu was für Verbrennungsendprodukten wir ihn verbrennen. Unsere Teilchen werden in der Brennkammer durch die Temperatur beschleunigt. Temperatur ist aber ein Maß dafür, wie viel innere Energie in unserem Gas steckt. Das kannst du dir so vorstellen, dass je heißer ein Gas ist, je schneller bewegen sich die Moleküle in ihm. Schnelle Moleküle haben mehr Energie als langsame und deshalb steigt der Druck in einer Brennkammer mit der Temperatur, weil die frei fliegenden Moleküle entsprechend häufiger gegen die Brennkammerwand prallen als bei langsameren Molekülen in einem kälteren Gas. Öffne ich jetzt die Brennkammer an einer Seite, wo dann unsere Düse ist, können dort die Moleküle dann austreten. Wenn ich jetzt zwei identische Brennkammern habe, mit der gleichen Masse an Gas, aber unterschiedlichen Gasen, und wir uns jetzt weiter vorstellen, die beiden Gase hätten die gleiche Temperatur und den gleichen Druck, leuchtet es, glaube ich, ein, dass das leichtere Abgas stärker beschleunigt wird als das schwerere. Da die Masse aber identisch ist, ne, wir haben ja gesagt, die Masse der Gase in beiden Brennkammern ist gleich und der Impuls von Masse und Beschleunigung abhängt, wird das relativ leichte Abgas mehr Schub generieren, einfach weil es die Düse mit einer höheren Endgeschwindigkeit verlässt als das schwerere Abgas. Das ist jetzt nur ein Aspekt und ein Raketenantrieb ist eine sehr komplexe Angelegenheit, die noch von vielen anderen Mechanismen abhängt. Aber ein Grund für ein paar der effizientesten Raketenantriebe ist ihre Treibstoffkombination aus Wasserstoff und Sauerstoff, die relativ leichte Abgasmoleküle produzieren. Zusätzlich wird sogar meistens etwas mehr Wasserstoff in die Brennkammer gegeben. Nicht nur, um die Brennkammer so vor Oxidation und Überhitzung zu schützen, sondern auch, um ein extra Quäntchen mehr Impuls aus dem Triebwerk zu kitzeln. Ja, die Folgen zum Starten von Raketentriebwerken und warum das Starship und die Super Heavy von SpaceX als erste Rakete flüssiges Methan und flüssigen Sauerstoff einsetzen, erwartet dich in einer der nächsten Folgen von Senkrecht Starter. Wenn du das und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonnier gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag zur Primetime eine neue Folge von Senkrecht Starter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns Montag. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.